von der Weltraumforschung in die Wissenschaftskommunikation, nebenbei noch Empowerment für angehende Wissenschaftler mit dem Survival Guide Wissenschaft. Heute ist Kai Nüske bei mir im Interview. Herz-Hirn-Haltung, der Podcast für Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen, die mehr wollen als nur zu funktionieren. Ich bin Neurologin Anne Pritschinski. Das Leben in Krankenversorgung und Forschung kenne ich wie meine Westentasche. In diesem Podcast bekommst du kluge Gedanken, mit denen du zur Gestalterin deiner Arbeitswelt wirst. Du willst ehrliche Einblicke und echte Lösungen? Dann bleib dran. Heute habe ich ein Interview von Kai Nüske für euch. Das ist der Autor des Buches Survival Guide Wissenschaft. Dieses Interview war das allererste, was ich aufgenommen habe. Und ich habe lange mit meiner Podcast-Hostin Nadine Melis darüber diskutiert, ob wir es überhaupt aufnehmen wollen, also ausstrahlen sollen, weil der Ton nicht so gut ist. Ich finde das Interview mit Kai aber trotz der Soundqualität wirklich gehaltvoll. Er ist ein wahnsinnig spannender Interviewgast, von dem man total viel lernen und mitnehmen kann. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ob ihr ausgeschaltet habt. Ich selber habe die Erfahrung, dass bei einfach guten Interviews ich auch manchmal trotz schlechter Audioqualität dabei bleibe. Also wir machen ein Experiment, eine kleine Wette. Hört das Interview und lasst mich wissen, seid ihr ausgestiegen bei der Soundqualität oder seid ihr dabei geblieben? Schreibt es mir persönlich auf LinkedIn, auf Instagram. Abonniert mein Newsletter und schreibt es mir da. Wir schauen mal, wie die Einschaltquoten sind, wie die Abbruchraten sind. Es ist ein Experiment und trotzdem glaube ich, dass Kai uns einfach wahnsinnig viel zu sagen hat und mit seiner reflektierten Art euch einige Erkenntnisse liefert und bietet. Herzlich willkommen, Kai Nüske. Du bist einer der Autoren Survival Guide Wissenschaft. Ein wunderbares Buch, wie ich finde, mit wertvollen Überlebenstipps für die akademische Karriere. Du bist bei der zentralen Kommunikation der ESA und hast eine langjährige wissenschaftliche Laufbahn hinter dir. Du hast weltweit geforscht, unter anderem auf den Kanaren, dabei Spanisch gelernt, warst in den USA, sowohl an der Ost- als auch an der Westküste und kennst die Wissenschaft und auch ihre alternativen Karrierewege aus erster Hand wie kaum ein anderer. Dieses umfangreiche Wissen hast du zusammen mit deinen Kollegen Benjamin Rott und Katrin Hille in dieses Buch gepackt und es ist ein kurzweiliges und ermutigendes Buch und gleichzeitig ein sehr offenes Buch. Es nimmt kein Blatt vom Mund und beleuchtet viele kulturelle Herausforderungen des Wissenschaftsbetriebs. Vielen Dank, dass du heute da bist, lieber Kai. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und wir haben uns ja tatsächlich auf LinkedIn kennengelernt. Ich habe da eine Rezension zu eurem Buch geschrieben und so sind wir in den Kontakt gekommen. Heute freue ich mich besonders darauf, mit dir über deinen Weg zu sprechen. Du hast nach dem Abitur auch eine Station bei den Rettungssanitätern gemacht. Das finde ich als Medizinerin natürlich besonders spannend. Genau, und unglaublich viel ausprobierst, warst viel unterwegs und hast so viele Qualifikationen, dass ich sie gar nicht aufzählen kann. Was mich erstmal interessiert ist, wie ist die Idee zum Buch entstanden und wie ging es dann von der ersten Idee in die Umsetzung?
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, liebe Anne. Und freut mich sehr, hier zu sein. Wie bin ich da hingekommen? Also es ging ja so los. Ich hatte mich immer dahin orientiert, dass es meine Leidenschaften, meine Interessen angesprochen hat. Deswegen habe ich ja Physik studiert und später Astrophysik gemacht und war lange in der Forschung. Und es ging also immer im Grunde der Nase nach und mit den vielen anderen, wie du sagst, Zusatzqualifikationen. Das waren alles Dinge, für die ich irgendwie eine Leidenschaft hatte und denen ich dann nachgegangen bin. Mit dem Buch war es so, ich war also in Heidelberg, wo eben auch der Springer Verlag sitzt, am Haus der Astronomie, oben auf dem Königstuhl. Das ist der Berg, wo auch das Max-Planck-Institut für Astronomie drauf sitzt. Und irgendwann kam eine Anfrage von der entsprechenden Redakteurin für Physik, ob ich nicht Lust hätte, das Astronomie-Lehrbuch, das deutschsprachige für Springer, neu zu schreiben. Nachdem ich mir das angeguckt habe, war die Antwort, überhaupt keine Zeit dafür, das ist ein Riesenprojekt. Aber nachdem ich mit der Lisa Edelhäuser, die damals die Redakteurin war, gesprochen hatte, was ich so gemacht hatte, was mich so umtreibt, hatte sie die großartige Idee zu sagen, Mensch, wenn du dich so drum kümmerst, dass du deine Erfahrung an Studierende, an Promovierende weitergibst, Warum schreibst du das nicht mal im lockeren Ton auf, so als, naja, als Überlebensratgeber all dessen, was man halt schon gerne vorher gewusst hätte? Weil das hatte ich so erzählt, dass ich in der Vergangenheit schon gemacht habe. Das war so die erste Idee. Und dann hatte Lisa noch jemanden an der Hand, wo sie sagte, ach, ich habe noch einen Co-Autoren für dich. Und das war dann Ben Rott, der damals schon Prof für Mathedidaktik war, erst noch in Essen und dann erst später in Köln. Und irgendwann, nachdem wir uns so über die ersten Konzepte Gedanken gemacht hatten, die ersten Kapitel geschrieben hatten, dachten wir, wir müssen uns auch mit dem Thema Frauen in der Wissenschaft auseinandersetzen. Aber wir wollen es diesmal nicht so machen, dass man wieder zwei Männer hat, die über Frauen in der Wissenschaft schreiben. Also hatte ich eine Kollegin, die Katrin Hille, an der Experimenta. Das war ein Wissenschaftsmuseum, was wir zu dem Zeitpunkt gebaut haben. Und Katrin war vor dieser Stelle, wo sie über, ja, über die Effektivität und Möglichkeiten von verschiedenen Bildungsangeboten geforscht hat. Vorher war die Leiterin eines Instituts für Neurophysiologie des Lernens in Ulm, sodass sie also auch eine lange akademische Laufbahn, die auch nicht geradlinig war, hinter sich hatte. Und damit hatten wir unsere Co-Autorin, die dann neben dem Kapitel für Frauen eben auch viele andere Teile des Buches mitgeschrieben hat. Wir waren also letztendlich einfach ein komplettes Dreierteam. Und das war die ursprüngliche Idee des Buchs. Und das hat dann mehrere Jahre gedauert, bis wir das zusammen hatten.
Kannst du sagen, wie lange das gedauert hat? Also jetzt war ja ein Verlag dahinter, der irgendwie euch da so ein bisschen geguidet hat und ja auch viel Input geliefert hat, mit wem ihr da zusammenarbeiten konntet. Wie ist das so? Ich meine, ihr seid alle Menschen, denen es nicht langweilig wird. Wie ging das so vonstatten?
Das hast du schön gesagt. Das ging so vonstatten, dass das anfangs schleppender ging. Da hatten wir uns verabredet und wir hatten immer mal wieder Koordinationstreffen und hatten uns natürlich das Konzept des Buchs überlegt und haben uns auch mal zu dritt getroffen in Person. Letztendlich kam dann aber die Idee, dass wir, nachdem wir einen Großteil der Kapitel, sagen wir, in Rohfassung fertig hatten, dass wir uns einfach, um sicherzustellen, dass es auch mal vorangeht, einmal die Woche typischerweise für 1 bis 2 Stunden zum Schreiben verabredet haben, wo man sich dann koordinieren konnte, wo man musste die Kapitel auch gegenlesen und dann jeweils weiterschreiben, weiter editieren. Also das Buch ist tatsächlich eine komplette Kooperation. Alle Kapitel wurden von allen gelesen und bearbeitet. Das hat allerdings viele Jahre gedauert. Kamen dann Familiengründungen dazu, da kamen verschiedene Jobwechsel dazu. Ben hat einmal, ich zweimal den Job gewechselt. Manchmal war ich auch einfach der Flaschenhals, weil so viele andere Dinge anlagen. Covid kam noch dazwischen. Also die ersten Probekapitel habe ich, glaube ich, das erste Probekapitel habe ich im Jahr 2015 abgegeben. Veröffentlicht wurde es dann 2024. Das hat sich sehr lang hingezogen. Und es ist erstaunlich viel Arbeit für ein recht, sagen wir mal, kompaktes Büchlein. Es hätte gerade mal 190 Seiten im ganz grob zu DIN A5-Format.
Ja, was ich daran besonders schätze, sind eure TLDR-Abschnitte. Ich musste das erstmal erklärt bekommen. Das heißt, too long did it read. Also halt für die Leute, die da den ganz kurzen Shortcut haben wollen, die können ins Inhaltsverzeichnis schauen und dann eben diese Kurzabschnitte nochmal anlesen und dann selber entscheiden, ob sie da in die Tiefe gehen wollen. Es ist für jeden was dabei, würde ich sagen. Habt ihr viel gelacht oder woher sind eure Bilder gekommen? Wie habt ihr das so ausgestaltet? Weil ich fand es sehr bewundernswert, wie schön das eigentlich in diesem Bild Survival Guide und in dieser Dschungelmetapher so drin bleibt.
Ja, damals gab es noch keine künstliche Intelligenz, der man einen Prompt schreiben konnte und die dann ein Bild gestrickt hat, sondern wir haben tatsächlich vom Verlag eine Illustratorin, eine mehr oder weniger freiberufliche, die Frau Piccolo, empfohlen bekommen. Und gab für das Buch ein ganz kleines Budget, um eben ein paar Illustrationen zu machen. Wir haben dann tatsächlich sehr eng mit der Frau Piccolo zusammengearbeitet, die uns, wie du gesehen hast, sehr liebevoll die Zeichnung gemacht hat. Aber wir haben uns sehr eng mit ihr ausgetauscht. Wir haben tatsächlich auch so unter uns so Brainstorm-Sessions gehabt. Was soll denn auf die Bilder alles drauf und was wollen wir denn da thematisieren? Daraus sind diese niedlichen Äffchen entstanden und das Dschungelmotiv. Das Dschungelmotiv gab es vorher schon. Das haben wir aus dem Survival Guide gemacht. Das ist eben das bildliche Dschungelmotiv und daraus sind dann die Illustrationen entstanden.
Super schön. Tatsächlich bin ich immer total interessiert daran, an den Personen, die hinter diesen Karrieren stehen. Du kennst ja die Wissenschaftswelt, die ja oftmals auch mit irgendwie so ein Stück weit Glitzer und Glamour prahlt, also das tollste Forschungsinstitut. Und wenn man denn dann da ist, dann hat man es geschafft. Das ist natürlich irgendwie so eine Art Mythos, wenn ich dann hier an diesem renommiertesten Forschungsinstitut bin und es dann da geschafft habe und dann zurück nach Deutschland komme, dann habe ich sozusagen ausgesorgt. Da ist es natürlich irgendwie ein sehr starkes Gefälle so in der Wahrnehmung, dass allein die Zugehörigkeit zu diesen Einrichtungen dann ein Garant für Erfolg zu sein scheint. Wir glauben diese Geschichten halt auch gerne, weil sie so glänzend und verführerisch sind. Und trotzdem ist so in dieser verführerischen Eigenschaft halt eben auch die Verlockung dafür, seine eigenen Grenzen auf jeden Fall hinten anzustellen und da sehr viel zu arbeiten und da wenig auf sich zu achten tatsächlich. Gerade wenn man dann auch noch eine Person ist, die sehr begeistert ist und sehr für irgendwas brennt, das kenne ich auch von mir selber, dann kann das irgendwie schwierig werden. Und auch du hast ja gesagt in deinem Lebenslauf und an anderen Stellen, dass du das schon kennst. Wie blickst du heute auf dieses System, wenn du an junge Wissenschaftler denkst, was kann man ihnen dann da mitgeben aus der Warte, die du heute einnimmst, in diese Position, die du heute einnimmst?
Das sind eigentlich drei Fragen. Also zunächst mal die Geschichte mit den renommierten Instituten und Arbeitsgruppen und Betreuern. Ich glaube, das ist von Land zu Land, von Umgebung zu Umgebung schon verschieden. In den USA hatte ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, in meinem Feld, dass man einen entscheidenden Vorteil hatte beim Wettkampf um die besten neuen Fellowships und die besten Forschungsstipendien und die besten Stellen, wenn man von diesen renommierten Institutionen kam. Also in Ivy League Universitäten, den berühmten Privatuniversitäten oder den berühmten öffentlichen wie Berkeley zum Beispiel, den großen, den Institutes of Technology. Da hatte man sicherlich einen Vorteil. Mhm. Ich glaube, in Deutschland ist es so, dass es schön auf dem Lebenslauf aussieht. Ich weiß nicht, wie stark der Vorteil wiederum anderswo auf der Welt ist oder ob der im angloamerikanischen Raum allgemein stärker ist als in Deutschland, könnte ich mir vorstellen. Hier sehe ich auch, bei uns habe ich, als ich eben in meiner Karriere hatte in Deutschland, habe ich noch wahrgenommen, dass es eben auch stark darauf ankam, Teil eines nationalen Netzwerks oder einfach im Umfeld einer Arbeitsgruppe zu bleiben. Ja, was zu dem Zeitpunkt auch in Spanien zum Beispiel ganz stark war. Wenn man praktisch in diese Arbeit in einer Arbeitsgruppe reinkam, blieb man in deren erweiterten Umfeld praktisch seine wissenschaftliche Karriere lang und bekam dann irgendwann, um überhaupt eine Chance und eine feste Stelle zu haben. Also ganz unterschiedliche Ausgangssituationen. Aber wie gesagt, so im angloamerikanischen Raum habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass die renommierten, also die Top, die Elite-Universitäten und Institute auf dem Lebenslauf eben eine ganz erhebliche Rolle gespielt haben. Also das ist, glaube ich, von Umfeld zu Umfeld verschieden, aber es ist, je nachdem, wo man hingeht, ein sehr hilfreicher Karriereschritt, aber auch, wie gesagt, nicht überall und wie du schon gesagt hast, keine Garantie. Auch im angloamerikanischen Raum nicht, denn da ist es vielleicht eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung, um letztendlich eine begehrte Dauerstelle oder Professur zu bekommen. Das liegt einfach im Jobmarkt. Also wie gesagt, ist eine gemischte Antwort auf diese renommierten Institute. Dann hast du ja in dem Zusammenhang gefragt, wie ist es mit dem extrem viel Arbeiten oder sich da voll reinklemmen? Habe ich gemacht. Wird ja auch, das haben wir auch im Buch thematisiert, ist vielfach thematisiert, dass die Arbeitsbelastung sehr hoch ist, einfach weil man viel publizieren muss, weil man Gelder einwerben muss, weil man auf diesen Befristungen, weil man immer das nächst hoch angesehene Stipendium oder den Schritt in die nächste tolle Uni schaffen möchte, während der Promotion schon publizieren, dann am besten noch mit einem guten Promotionsstipendium, dann in die Postdoc-Stelle, typischerweise vielleicht noch eine zweite Postdoc-Stelle und dann in den Junior oder Assistant Professur im Tenure Track im Ausland, wo es sowas gibt. Und da ist eben natürlich der Druck sehr hoch und es gibt sehr viele, vielleicht wahrscheinlich sogar die Mehrheit derer, die es wirklich wollen, die sich dann, die alles andere zurückstellen und eben sehr viel arbeiten. Das habe ich auch gemacht. Und irgendwann war auch eine Zeit lang sehr erfolgreich damit. Wird zu den Konferenzen eingeladen. Man gibt die Einführungsvorträge, Keynote-Speeches. Man schreibt Artikel, die viel beachtet werden. Man wird zu Vorträgen eingeladen. Man ist so Hotshot.
Aber bei mir hat das irgendwann einfach dazu geführt, dass ich dran ausgebrannt bin. Und da stand ich dann, nachdem ich das ein paar Jahre hingeschleppt hatte, weil ich wusste nicht, was ein Burnout ist, habe mich da entsprechend nicht erst zu spät sagen wir, behandeln lassen und zu sehen, wie komme ich denn jetzt wieder aus dem Loch raus und wie komme ich wieder auf den Track. Da war es dann für die Karriere eigentlich auch zu spät, zumal das auch in der Wirtschaftskrise war und einige Chancen, die ich auf Professuren gehabt hätte, die wurden dann doch nicht besetzt. Also letztendlich kamen dann einfach Dinge zusammen. Aber bevor wir dann auf die Weiterorientierung gehen, also was würde ich Leuten raten? Es ist einfach wichtig, und das haben wir auch im Buch thematisiert, dass man zum einen gut plant. Also ich hatte die, das hatte ich nicht auf dem Schirm, und das war auch ganz einfach was, was mir persönlich gefehlt hat, nämlich ein Bewusstsein dafür die eigenen Grenzen. Ich dachte, ich kann alles, ich kann die Nächte durcharbeiten, das geht eben nicht immer. Man muss wissen, dass man eigene Grenzen hat. Ist wichtig, dass man so eine gewisse Work-Life-Balance hat und vor allem, dass man klar priorisieren kann und auch seine Projekte plant. Ich habe relativ ungeplant drauf losgewurschtelt, weil ich dachte, ich hätte unbegrenzt Energie, aber irgendwo ist eben eine Grenze. Und das ging jahrelang gut und irgendwann ist es eben nicht mehr gut ging. Klar definierte Projekte, einen klaren Projektplan, klare Prioritäten setzen und dann die Projekte, die wirklich wichtig sind, in der Regel eben die Forschungsprojekte, die Publikationen, den Jobmarkt, das zu Ende bringen. Also zum einen, wie gesagt, zum einen planen, zum anderen sicherstellen, dass das Leben nicht nur aus jeden Tag bis zum Umfallen arbeiten besteht. Das, glaube ich, sind zwei ganz wichtige Dinge, die ich jedem mitgeben würde.
Ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal ganz spannend, jetzt gerade in Bezug auf euer Buch zu betrachten, weil man wird ja sagen, ihr habt genügend andere und auch wichtigere Projekte und werdet sicherlich das eine auch mal über das Buch jetzt konkret priorisiert haben. Und gleichzeitig gab es irgendwas an dem Buch, was euch so viel Spaß bereitet hat oder so viel Antrieb gegeben hat, dass ihr es dann doch umgesetzt habt und durchgezogen habt. Und es hat ja auch das Licht der Welt erblickt, sag ich mal, aber halt eben mit einem längeren zeitlichen Abstand. Und das finde ich immer so, also das, was mir am meisten hilft, ist, ich werde schon alles erreichen, aber halt unter Umständen langsamer. Genau, das ist jetzt nochmal so mein Fazit daraus. Wie würdest du das beurteilen?
Ich glaube, das ist eine gute Einstellung dazu. Natürlich, man hat eben in der Forschungsmühle, in dem Run auf die Stellen, sicher nicht immer die Zeit, sich alle Zeit zu lassen, denn irgendwo läuft die gerade wegen der befristeten Stellen, läuft die Finanzierung aus. Man muss wieder genügend veröffentlicht haben, genügend Ergebnisse haben, ne, bevor man sie für den Stellenmarkt. Ist ja so, 3 Jahre Postdoc, bis man angekommen ist, sind ein paar Monate ins Land, da muss man geforscht haben, dann muss man, ne, da muss man Ergebnisse haben, muss veröffentlicht haben, wahrscheinlich sogar noch Ergebnisse von der vorhergegangenen Stelle, damit man wieder ein paar neue Veröffentlichungen hat, am besten noch irgendwo Geld eingeworben haben und dann ein halbes bis ein Jahr vor Ablauf der Stelle müssen sie schon wieder auf die nächste bewerben. Da ist der Zeitplan halt sehr eng getaktet. Andererseits, wenn man eben die Finanzierung hat, und das haben wir im Buch irgendwo gesagt, wenn man die Finanzierung und den dafür hatten, den Zeitrahmen, es ist meiner Meinung nach sicher besser, ein Jahr länger zu promovieren oder meinetwegen an den Postdoc, wenn irgendwie möglich, vielleicht an die 2 Jahre Stelle noch ein drittes dran zu hängen, mehr Zeit zu haben, noch einen Artikel mehr zu haben. Ich glaube nicht, dass so viele Leute drauf gucken, welches Lebensalter man jetzt hat, sondern ich denke, man guckt eher drauf, wo ist die Person gewesen, was hat die Person gemacht und was hat sie vor allem veröffentlicht. Und wie sind diese Veröffentlichungen auch bekannt angenommen und so weiter. Also wie gesagt, ob jemand ein Jahr älter aus der Uni kommt oder aus der Promotion kommt, ist wesentlich unwichtiger als die Frage, hat jemand gar keine oder stattdessen 2 oder 3 Referate für.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal eine gute Einschätzung. Also du hast ja auch einige Wendungen in deiner Karriere gehabt. Sind das alles Zufälle gewesen oder hattest du einen inneren Kompass, wo du dann gesagt hast, ah, jetzt brauche ich nochmal was anderes oder ich will was anderes? Woran hast du es gemerkt, dass es für dich an der Zeit war, deinen Kurs anzupassen? Du hast es ja gerade schon ein bisschen gesagt. Du hast auch gesagt, dass du das da gemerkt hast, dass du ausgebrannt und erschöpft bist und obwohl du das Burnout nicht kanntest, vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
Ja, wie gesagt, irgendwann fing es an, dass ich immer weniger Energie hatte. Und das auch, wenn irgendein schöner Erfolg da war, dann Antrag durchbekommen oder so, war einfach, sagen wir mal, nicht wirklich die Energie dazu da, sich darüber zu freuen, sondern zu denken, okay, das ist jetzt noch was für die To-Do-Liste, wie kriege ich das jetzt nach unten? Und wie gesagt, irgendwann dann wurde ich eben, war halt müde, immer weniger motiviert und fühlte sich dann auch mies, wenn der Output eben noch geringer wurde. Und es war so ein bisschen eine Spirale. Und dann war eben irgendwann klar, nachdem sich das lang genug hingezogen hat, dazu kam eben noch, dass auch ich mit meinem Forschungsfeld ein bisschen frustriert war, weil das in Punkten auf der Stelle trat, wie ich fand. Dann war eben irgendwo der Punkt, wo man sich sagte, okay, jetzt ist für mich der Zeitpunkt, aus der Wissenschaft rauszugehen. Und Teile des Kapitels verlassen, da sind bestimmte Selbstbeobachtungen auch drin. Wenn man das aufmerksam liest, wird man schon sehen, was waren meine Gedankengänge. Ich war derjenige von uns dreien, der vielleicht sagen wir mal, den klarsten oder den deutlichsten Schritt aus der Wissenschaft, aus der Forschung rausgemacht hat, aus Uni raus. Mhm. Ben ist erst aus der Uni raus in die Schullaufbahn, ist dann zurück in die Uni, in die Forschung. Katrin hat viele lange Jahre Forschung gemacht und ist dann praktisch, macht immer noch forschungsnahe Arbeit oder Forschung, aber eben in keiner akademischen Institution mehr. Und bei mir war es eben so, dass ich merkte, meine akademische Forschungslaufbahn ist jetzt letztendlich zu Ende. Ich könnte mich noch durchschleppen, aber das bringt nicht viel. Was kann ich machen? Und ich hatte sehr schöne Erfahrungen gemacht. Und das waren eigentlich für mich mit die erfüllendsten Momente auch meiner Forschungslaufbahn, wenn ich der Öffentlichkeit über meine Arbeit erzählt habe, über das Universum erzählt habe. Das waren einfach Schlüsselmomente. Das waren echte Highlights. Ich hatte mich schon ehrenamtlich recht daran engagiert und ich dachte, das ist was, wo ich mich gerne drin etablieren möchte. Aber im Grunde bleibst du deinem Fach dabei treu und trennst dich nicht davon. Und gleichzeitig hatte ich damit dann auch eine viel breitere Öffnung zu meinem Fachgebiet, statt in meiner kleinen Nische zu arbeiten. Es war also ein sehr schöner Moment. Ich konnte im Grunde meine Identität beibehalten als Wissenschaftler, konnte dann in die Wissenschaftskommunikation gehen. Es war dann auch schön, dass man mit dem Fachgebiet wieder viel breiter in Kontakt treten konnte. Statt nur in der eigenen kleinen Nische zu forschen, hatte man wieder eine Exposition zu all dem, was einen als Kind schon fasziniert hat. Ja, das ganze Weltall, Planeten, nicht bloß die Milchstraßen. Und man konnte eben auch mit der Öffentlichkeit über all das sprechen und diese Begeisterung viel freier teilen. Also man hat es war so ein bisschen auch eine Reise zurück zum Anfang des Universums und dann zurück zur Erde, um die ganz große Geschichte zu erzählen. Das war also eine Vereinigung, weil ich auch sehr gerne mit Leuten spreche von Leidenschaft und Berufung, weil auch mit Leuten arbeiten, mit Leuten sprechen wieder eine Leidenschaft ist, war das also was zum einen sinnstiftend war und zum anderen eben auch was richtig viel Spaß gemacht hat. Also war ein Schritt, den ich bis heute nicht bereue. Nachdem ich dann also auf Wissenschaftskommunikation umgeschwenkt war, ich hatte dann eine Zwei-Jahres-Stelle erstmal in Heidelberg übergangsweise und dann kam diese Stelle glücklicherweise zum rechten Moment, wo der Bau dieses Wissenschaftsmuseums, dieses Science Centers in Heilbronn vonstatten ging und man da eben einen Aufbaumanager für diese Science-Bühne und das Wissenschaftstheater und das Planetarium gesucht hat, wo man das Team aufbauen muss für die Inhalte. Und als das vorbei war und als das alles eröffnet war und lief und ich merkte, ich möchte schon ganz gerne wieder Richtung Weltraum zurück und brauche neue Herausforderungen, dann kam die ESA-Stelle auch zum rechten Zeitpunkt. Und ich hatte da auch Glück. Ich hatte eben gute Voraussetzungen, weil ich die anderen Dinge alle vorher gemacht hatte. Und habe mich da beworben, habe dann auch das Stück Glück mit dazu gehabt, natürlich, dass ich die Stelle bekommen habe. Und habe mich dann wiederum innerhalb der ESA, nachdem ich viele große Wissenschaftsmissionen mit meinem Team betreut habe in der Kommunikation, dann habe ich so einen Sinn dafür entwickelt oder eine Einsicht dafür bekommen, wie wichtig das große Thema internationale Zusammenarbeit in der Forschung, aber auch im Weltraum, in der Infrastruktur ist. Die Einrichtung, aber auch das Ermöglichen, das Eintreten für internationale Zusammenarbeit, wie wichtig das ist. Und das hat mir dann praktisch das war dann eine neue Sinnrichtung. Und auch dafür gab es ja eine Möglichkeit, mich hier innerhalb der ESA weiter zu orientieren. Also wenn ich mal so ein Resümee nehmen darf, auch schon vor meiner Studienzeit zurück, als es darum ging, was soll meine Diplomarbeit sein, dann war es eigentlich immer so, dass entweder wenn eine Entscheidung notwendig wurde, weil man sie einfach treffen musste oder weil irgendwo ein anderer Abschnitt abgeschlossen war oder weil irgendwo eine Weiterentwicklung da war, eine persönliche Weiterentwicklung, wo also eine Leidenschaft nicht ausgereizt war, aber weil man sich einfach weiterentwickelt hat von einer Leidenschaft und zu einem Sinnstiftenden, ja, zu einer Möglichkeit, wirksam zu sein, statt der eigenen Leidenschaft zu folgen, plötzlich zu sehen, da ist ein höheres Gut oder ein Allgemeingut, wo ich einen Beitrag für leisten kann. Das waren immer diese Entwicklungsschritte. Und fand, wann immer man sich für einen Weg entschieden hat, das ist der Weg, den ich verfolgen möchte, das ist das übergeordnete Ziel, dann ergab sich da auch relativ flott immer irgendeine Möglichkeit, ob das erstmal ein kleiner Schritt war oder erstmal eine Übergangsweise Möglichkeit, sich zu etablieren oder eben dann eine größere Möglichkeit. Aber es fand sich eigentlich immer irgendwas, solange man wusste, wo man hin wollte.
Ja, super spannend. Das ist ja auch eine sehr entlastende Nachricht, weil diese befristeten Stellen für Wissenschaftler, die sind ja immer wie so ein Damoklesschwert und die schweben ja über ganzen Leben, ne? Die schweben ja über Familien, dann ist da halt irgendwas zu Ende und da in diesem Vertrauen zu sein, dass sich da schon auch irgendwas ergeben wird, das ist ja auch ein sehr gutes Wissen, wenn man da einfach weiß, ja, irgendwie wird's weitergehen, ne?
Naja, ja, ich stimme dir schon zu. Ist genau das, aber ich finde genau das, also ich hatte auch tierische Existenzsorgen, weil es geht mir ja auch nicht anders. Ich habe mich über das Wissenschaftlersein und über meine Leidenschaften sehr definiert über viele Jahre und immer dieses Damoklesschwert, das du gerade erwähnt hast, gibt es denn eine Anschlussstelle, eine Anschlussfinanzierung? Kann ich das weitermachen? Da hatte ich natürlich Ängste und habe auch viel zu viel gearbeitet, viel zu viele Bewerbungen geschrieben letztendlich. Und das hat sicherlich auch mit dazu beigetragen, dass ich letztendlich ausgebrannt bin, weil ich mir natürlich auch selbst einen riesengroßen Stress gemacht habe. Genau, es ist im Nachhinein, ich bin jetzt auch über 50, da finde ich, habe ich so ein bisschen so ein Vertrauen, dass sich schon immer was findet, aber das hat auch viele Jahrzehnte gedauert, ne?
Also ich finde es total ehrlich, dass du das nochmal so sagst, denn genau diese Geschichten, die werden ja nicht erzählt. Also man schaut da halt immer drauf und denkt so, ja, das sieht ja alles irgendwie glitzern und glämmernd raus und halt dann diese ganzen Optionen, die sich in der Zwischenzeit noch geboten hat und die man ausgeschlagen hat oder die man nicht bekommen hat, das sind ja alles Bestandteile von Geschichten und Wissenschaftlerleben, die dann nicht im Lebenslauf stehen und ja oft auch so nicht erzählt werden. Und da finde ich es total wertvoll, dass du da so Einblicke reingibst und da so sagst so, ja, bei mir war das so und ich spreche darüber, weil das, glaube ich, ehrlicherweise die Realität ist und die gehört halt auch erzählt.
Das war ja auch, wenn ich da kurz einwerfen darf, das war ja auch die Idee, die Ben und Katrin hatten mit den ehrlichen, kommentierten Lebensläufen. Ne? Also ursprünglich haben wir gesagt, wir machen da Lebensläufe rein. Aber die hatten die großartige Idee zu sagen, jetzt schreiben wir die als so ja, chronologische, aber doch ehrliche Lebensläufe, wo wir dann mal erzählen, was denn nun wirklich passiert ist dazwischen. Ne? Was denn nun wirklich die Geschichte hinter all dem war und was neben dem von Stelle zu Stelle springen tatsächlich auch privat mit passiert ist, was unsere Entscheidung mit beeinflusst hat, was die Randbedingungen waren, wo es auf der Kippe stand, alles
das. Ja, das finde ich total wertvoll.
Gerade auch, um zu zeigen, dass die Lebensläufe in der Realität eben nicht geradlinig sind und dass das keine schillernden Heldenepen sind.
Also genau, gerade halt auch diese Lebensläufe, finde ich, machen dieses Buch halt auch nochmal so wertvoll. Also um da jetzt nochmal die Leute mitzunehmen, die das nicht gelesen haben, da steht halt auch drin, irgendwie Kind bekommen, Trennung von der Partnerin, dann wieder Umzug und die Familie kam mit, dann kam sie nicht mit. Und das zeigt einfach nochmal total plastisch, was so ein Wissenschaftler-Dasein halt eben einfordert unter Umständen, macht nochmal total plastisch, was dann da halt hintersteht. Umzug, Schule, Suche für die Kinder, Neubetreuungsplätze, genau, ich bin Mama von zwei kleinen Kindern. Das ist halt oftmals so immens, was das dann alles bedeutet und das steht halt in einem klassischen Lebenslauf halt nicht drin. Ne? Vielleicht, um nochmal zu dem letzten Thema ganz kurz rüberzukommen, du machst ja jetzt Wissenschaftskommunikation und da würde mich jetzt nochmal so zum Abschluss interessieren, gab es da einen Überraschungserfolg? Gab es irgendwie eine Kampagne, wo du gedacht hast, boah, das wird nichts und die ist dann doch was geworden oder auch umgekehrt?
Es gab dann verschiedene direkt aufeinanderfolgende Großereignisse und große Wissenschaftsmissionen. Zuerst mal waren, als ich bei der ESA gerade frisch anfing, startete eine Mission zur Sonne. Dann 2021 mitten in Corona das berühmte James-Webb-Teleskop. Und wir haben dann vielleicht unsere größte Sache während meiner Zeit für eine Wissenschaftskommunikation, die JUICE-Sonde gestartet zum Jupiter. Dann kam ein weiteres Weltraumteleskop namens Euklid, das das ganze Universum kartiert und die ersten Bilder davon. Das ging Schlag auf Schlag. Ich hatte zwischendurch eine schwere Verletzung. Im Team hatten wir eine fast schon groteske Serie von Unfällen. Leute fielen aus, wurden krank. Wir haben es trotzdem irgendwie geschafft. Also immer wenn es so aussah, das wird so viel, kriegen wir das alles hin, haben wir uns es doch geschafft, wenn man ruhig genug blieb und wenn man einfach als ein gutes Team zusammengearbeitet hat, hat man es doch geschafft, das Ganze irgendwie gut hinzubekommen. Ich hatte zwei, sagen wir mal, Führungskraftrollen nacheinander. Das erste Mal, wie gesagt, in dem Wissenschaftsmuseum, dann bei der ESA. Und eigentlich in beiden Fällen hatten wir sehr wenig Zeit, um sehr anspruchsvolle Aufgaben zu lösen und mussten dann flexibel sein. Ich musste selbst viel dabei lernen. Und die wirklich schöne Erfahrung, wenn man sich selbst als Chef begreift, sondern als einer, der versucht, es einem Team zu ermöglichen, seine Arbeit zu machen. Weil allen Leuten, alle Teammitglieder können alles das, wofür sie Spezialisten sind, besser als man selbst. Das muss man anerkennen. Da muss man gucken, wie kann ich ihnen das beste Umfeld bauen, um drin zu arbeiten? Wie kann ich ihnen alles Unnötige vom Leib halten? Wie kann ich ihnen das geben, was sie brauchen? Das war einfach dann eine wunderschöne Erfahrung, zu sehen, wie man im Grunde als eins von den vielen rechtlichen Betrieben von zum Teil sehr großen Teams oder von Teams auf Teams wirklich große Dinge auf die Beine stellen kann und einfach zu erfahren, wie so viele Menschen an einem Strang ziehen und was daraus entstehen kann, womit wir wieder beim Thema Zusammenarbeit werden und wie Zusammenarbeiten, das Ermöglichen von Zusammenarbeit einfach eine unheimlich mächtige Sache ist.
Ich glaube, da sind wir dann auch an einem guten Ende angelangt. Also wir haben viel erfahren. Wir haben über deine persönliche Werdegang gesprochen, über deine persönlichen Learnings. Wir haben über das Buch gesprochen. Wir haben über Bedingungen in der Wissenschaft gesprochen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Cool, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Herzinhaltung ist ein Herzensprojekt von mir, um das ich seit 2 Jahren rumgeschlichen bin. Und ich freue mich umso mehr, dass es endlich umgesetzt wird. Hüpf doch auf meinen Newsletter. Dort teile ich regelmäßig Tipps und Gedanken. Den Link findest du in den Shownotes. Wenn du Lust hast, noch tiefer einzusteigen, ich begleite Ärztinnen und Forscherinnen in Coachings, Workshops und Keynotes für mehr Klarheit und Freiheit im Job. Schön, dass du hier bist. Wir hören uns bald wieder.